der T-Online-Tagesanbruch zum Hören. Herzlich willkommen zum Tagesanbruch am 24. Februar 2026. Ich werde nie vergessen und nie verzeihen. Geschrieben von Philipp Michaelis, Bereichsleiter Aktuelles. Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser. Heute, am 24. Februar 2026, möchte ich Ihnen von Valentina Sorokina erzählen. Valentina stammt aus Kamjanske, am Flusslauf des Dnipro, unweit der gleichnamigen viertgrößten Stadt in der Ukraine. Heute, vor genau 4 Jahren, am 24. Februar 2022, hat Valentina ihre Heimat verloren. Eigentlich verlor sie ihr ganzes Leben, obwohl sie mit dem Leben davongekommen ist, als Russlands Diktator Wladimir Putin die Ukraine mit seinem blutigen Krieg überzog. Valentina lebt seit fast 4 Jahren in Berlin. Tür an Tür mit mir. Wenn wir hier in Deutschland über Krieg im Allgemeinen und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Besonderen reden, dann geht es um Geopolitik, um eine mittelbare, abstrakte Bedrohung auch für uns und um die politische Aufgabe, die daraus folgt. Was wir dabei leicht vergessen, dieser Krieg ist all das und noch vieles mehr. Er ist vor allem eine unfassbar große Zahl menschlicher Schicksale. Valentinas Geschichte ist eine von unzähligen. Sie gibt dem Krieg ein Gesicht. Valentinas Kriegsgeschichte beginnt mit den ersten Geschossen, die heute vor genau 4 Jahren über Dnipro niedergingen, wo Valentina damals wohnte. Sie kamen für sie aus heiterem Himmel, schlugen ein in ihr Leben und das ihrer Familie. Valentina war damals 35 Jahre alt, die beiden Töchter Lisa und Sophia gerade einmal 5 und 2,5. Valentina war noch in Elternzeit, freute sich auf die Rückkehr in den Beruf. Sie ist Juristin, wie ihr Mann Alexander. Es war ein glückliches, ein gutes Leben. Bis zuletzt wollte Valentina nicht glauben, dass Russland die Ukraine angreifen könnte. Valentina dachte, niemand greift ein Land an, das so viele Atomkraftwerke hat. Jeder verirrte Schuss kann eine nukleare Katastrophe auslösen. Dabei weiß sie heute rückblickend, dass die Signale sich längst verdichtet hatten. Alexander zählte Ende 2021 schon 2 und 2 zusammen und sagte ihr, wenn Russland 200.000 Soldaten an der nördlichen Grenze der Ukraine zusammenzieht, offiziell auf dem Territorium von Belarus unter dem Vorwand von Manövern, dann geschieht das nicht ohne Grund. Doch Valentina konnte, wollte sich nicht vorstellen, dass jemand im 21. Jahrhundert mitten in Europa ungestraft Millionen von Menschen vor den Augen der ganzen Welt töten könnte. Als das Töten und Sterben in den ersten Angriffswellen 2022 begann, harrte die Familie noch 2 Wochen in Dnipro aus. Valentina hatte furchtbare Angst, wenn draußen Explosionen zu hören waren und in den Nachrichten minütlich vom groß angelegten Einmarsch Russlands berichtet wurde. Sie fühlte sich wie gelähmt, wenn sie an ihre beiden kleinen Töchter dachte, die in ihren Betten schliefen. Die Angst um Lisa und Sophia wurde Tage später zur Panik. Russische Artillerie hatte das Atomkraftwerk Saporischschja unter Feuer genommen, keine 150 Kilometer Luftlinie entfernt. »Ich erkannte die ganze Tiefe des Wahnsinns der russischen Führung und Armee«, sagt sie. Valentina gehört der Generation an, die in die Nachwirkungen von Tschernobyl hineingeboren wurde. »Ich wusste, was das für meine Kinder bedeuten könnte.« Am Morgen nach dem Beschuss bestieg sie mit ihren Kindern und ihrer Mutter Hals über Kopf einen Evakuierungszug aus Dnipro in Richtung Westen. Alexander blieb in der Ukraine und meldete sich freiwillig. Er dient dort bis heute. Der Kontakt ist unregelmäßig. Er ist im Krieg. Zuletzt besucht haben sie und die Mädchen ihn vor 2 Jahren. Im Februar 2024 war das erste und einzige Mal seit ihrer Flucht, dass sie zurückkehren konnten. Eine Woche Wiedersehen mit denen, die nach wie vor und bis heute Tag für Tag und Nacht für Nacht hoffen, dass die russischen Raketen und Drohnen anderswo einschlagen. Meine Kollegin Ellen Iwitz hat ein Interview mit einer Frau geführt, die damals zum Gesicht derer wurde, die zurückblieben, wie so viele aus Valentinas Umfeld. Eine Woche mit der Familie, mit Freunden, eine Woche mit allen, nach denen sich Valentina so lange gesehnt hatte. Aber auch eine Woche voller Sirenengeheul und Luftalarm. Eine Woche Lebensgefahr und Angst. Noch erschreckender ist, dass viele Menschen kaum noch darauf reagieren, sagt Valentina. Die Psyche hat sich so sehr an das ständige Leben in Gefahr angepasst, dass sie Teil des Alltags geworden ist. Das ist bitter. Valentina ging mit ihren Töchtern zu einer Ruine im Nachbarviertel. Eine russische Rakete hatte den Wohnblock zerstört. Ich wollte Ihnen den Grund zeigen, warum wir noch nicht dauerhaft in unsere Heimatstadt zurückkehren können, sagt sie. Vielleicht musste Valentina sich auch selbst den Grund dafür zeigen. Lisa und Sophia jedenfalls, die schon damals mehr Lebenszeit in Berlin verbracht hatten als in Kamjanske, sehnten sich schnell zurück nach Deutschland. Das hat mich tief erschüttert, erzählt Valentina. Selbst ihr Heimweh nach der Ukraine ist einsam geworden. Russlands Krieg hat ihr schon so viel geraubt. 2014 fiel ihr Bruder im Donbass, getötet von einem russischen Scharfschützen. Im Juni 2024 traf es einen ihrer Cousins, im November 2025 einen weiteren. Sein Körper liegt bis heute wegen der Kämpfe auf dem Schlachtfeld. Seine Mutter hat nicht einmal die Möglichkeit, ihren Sohn zu beerdigen. Der Tod ist alltäglich in der Ukraine. Und in Valentinas Leben. Mal sind es Bekannte, mal Freunde aus den Zeiten, in denen sie in Charkiw und Kiew Jura studierte. Zu wissen, wie viele junge Menschen schon gestorben sind, schmerzt sie unendlich. Unsere Generation sollte die Zukunft unseres Landes und unserer Kinder gestalten. Unsere Großväter, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überlebt haben, müssen nun ihre Söhne und Enkel beerdigen. Auch Valentinas Mutter, die sie auf der Flucht nach Berlin begleitete, ist inzwischen gestorben. Sie war nach ein paar Monaten in die Heimat zurückgekehrt, zu Valentinas krankem Vater. Der hat gerade einen Schlaganfall überlebt und lebt jetzt allein dort, unter einem Himmel, der täglich von der russischen Bedrohung überschattet ist. Hasst sie Putin? Valentina antwortet mit einer Gegenfrage. Was kann ein Mensch fühlen, wenn er gegen seinen Willen aus einem friedlichen Leben gerissen wird, wenn Angehörige getötet werden, wenn Städte zerstört werden, wenn den Eltern ein ruhiger Lebensabend genommen wird und den Kindern die Zukunft? Und dann bricht es aus ihr heraus, die Sätze sprudeln nur so, werden wütend und wütender. Valentina erzählt von ihren Landsleuten, wie sie mit den ständigen Sirenen leben, ohne Wärme, ohne Strom, während russische Familien um die Welt reisen, von russischen Sportlern, die an Wettkämpfen teilnehmen, während ukrainische Athleten auf den Schlachtfeldern sterben, von der Bitterkeit der Ukrainer, die das Gefühl haben, dass man sie ungestraft töten darf, von Ungerechtigkeiten, die Herzen verhärten lassen, und von Putins Propaganda, die das Streben der Ukrainer nach einem eigenen politischen und wirtschaftlichen Weg als Aggression gegen Russland umdeutet und so einen angeblich notwendigen Präventivkrieg rechtfertigt. Dass Millionen von Russen, von Putins Scharfmachern Gehirn gewaschen, diesen völligen Unsinn, wie sie es nennt, auch noch glauben, macht Valentina fassungslos. Und dann sagt sie, hasse ich russische Soldaten? Ja, ich hasse sie. Sie sind zu Werkzeugen des Schmerzes und des Leidens meines Volkes und meiner Familie geworden. Hasse ich Russland in der Gestalt, in der es heute existiert? Ja, ich sehe keinen ernsthaften Ansatz von Reue für die brudermörderischen Kriege, die es führt. Hasse ich Putin? Ja, ich hasse ihn. Um seine Macht zu erhalten, opfert er Millionen für das Überleben seines Systems. Er hat mir meine Familie genommen. Was sie Putin sagen möchte, habe ich Valentina gefragt, dass er in der Geschichte für immer nichts weiter als ein Mörder bleibt und ihm als angeblichem Sammler russischer Erde nicht mehr Erde zusteht als die in dem Grab meines Bruders. Wie beendet man einen solchen Text, in dem es um so viel Schmerz geht, um so viel Leid, um so viele Wunden, die vielleicht nie vernarben? Vielleicht mit Valentinas Wunsch, dass vor Putins Augen sein ganzes blutiges Imperium zerfällt und er selbst in Den Haag als größter Kriegsverbrecher unserer Zeit auf der Anklagebank sitzt. Vielleicht mit Valentinas Hoffnung, irgendwann nach Hause zurückkehren zu können, sei es zu Besuch oder für immer, auch wenn es nie wieder so sein wird wie früher. Mit ihrem Dank für die Hilfe, die sie in Berlin erfahren hat, oder mit ihrer Sorge, dass Putins Armeen auch vor Berlin nicht Halt machen würden, vielleicht einfach mit zwei Erinnerungen, die Valentina mit mir geteilt hat. Die erste ist das letzte friedliche Bild, das sie von ihrer Heimatstadt Kamjanske am Flusslauf des Dnipro hat. Wie ihre Kinder in den Winterfeiertagen 2021/22 Schlitten fahren und Tauben füttern. Die zweite ist ihr letzter Eindruck von Dnipro, bevor sie den Zug in Richtung Berlin bestieg. Der Bahnhof und die Menschenmenge, die auf den Evakuierungszug wartet. Unser ganzes Leben passte damals in zwei kleine Rucksäcke und ein Familienfoto als Erinnerung. Auch das ist eine Geschichte dieses Krieges. Das war ein Auszug aus dem T-Online-Tagesanbruch, automatisch produziert. Wenn Sie den gesamten Tagesanbruch-Newsletter lesen oder als E-Mail abonnieren möchten, finden Sie alle Ausgaben und die kostenlose Anmeldung unter t-online.de/tagesanbruch.